diesem Herrn zu begegnen heute Morgen, das ist eine ganz große Freude. Ostern ist ein wunderbares Fest. Es ist genial, dass wir miteinander Ostern feiern. Schön heute Morgen auch das gemeinsam bewusst bekennen zu dürfen und auch wissen, warum es geht. Und wo wir vielleicht noch so unsere Fragen haben, auch zu den Osterereignissen, auch da glaube ich, dass Gott in unserer Mitte heute Morgen was berühren kann in deinem Herzen. Vielleicht ist manches fremd, so wie jener Julia, die zum Gottesdienst ging. Sie kannte so die Sprache des Gottesdienstes noch nicht und sie war am Ende sehr berührt, dass ganz oft Hallo Julia gesprochen wurde, weil sie hatte gedacht, Halleluja bedeutet Hallo Julia. Und sie hat sich ganz besonders willkommen geheißen, gefühlt im Gottesdienst. Ja, der feste Freund der großen Schwester wurde zu Ostern zum Mittagessen eingeladen. Nach dem Essen sagte er brav, dieser Freund, das erste Mal im Hause seiner Freundin, mein großes Kompliment, so gut habe ich lange nicht mehr gegessen. Da meint der kleine Bruder etwas brummig, wir auch nicht. Der kleine Stefan kauft alle paar Tage in der Apotheke Schlankheitsmittel. Eines Tages fragt ihn der Apotheker, ist das alles für deine Mutter? Nein, für meine Kaninchen. Mein Vater hat gesagt, wenn sie fett genug sind, werden sie zu Ostern geschlachtet. Habt ihr jetzt gelacht? Osterlachen. Es gibt Grund, an Ostern zu lachen. Nicht nur über solche nette Begebenheiten, über die man auch lachen kann, die uns zum Schmunzeln bringen. Nein, Ostern ist Grund zur Freude und deshalb kennt die Christenheit auch das Osterlachen. Warum? Weil der Teufel nichts mehr zu lachen hat, aber wir haben zu lachen, weil Christus triumphiert hat. Wir haben allen Grund dazu, weil er am Kreuz alles besiegt hat. Deine Sünde, das, was dich vielleicht beschäftigt, beschwert, den Tod, ja, die Hölle, er hat triumphiert. Und deshalb war es den Evangeliumsschreibern so wichtig, dass sie es deutlich niedergeschrieben haben, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist Simon erschienen. Katharina hat mit uns dieses Osterbekenntnis heute Morgen schon gesprochen und das ist ein sehr schönes Bekenntnis. Der Herr ist auferstanden und die Gemeinde, sie erwidert, er ist wahrhaftig auferstanden. Können wir das nochmal probieren, so richtig kräftig? Der Herr ist auferstanden. Ja, wahrhaftig auferstanden. Merken wir, in diesem Bekenntnis, da steckt etwas ganz Wichtiges, wahrhaftig. Manche Theologen, die diskutieren ja darüber, ob das nun geschichtlich oder historisch wäre und können da irgendwelche Unterschiede festmachen. Also ich denke, geschichtlich, historisch ist für den Normalmenschen eigentlich dasselbe, aber manche Theologen machen alles komplizierter, wie es denn auch ist. Ich hoffe, dass es heute Morgen nicht kompliziert wird, sondern dass du etwas mitnimmst für dein Leben, für deine Situation, dass du etwas entdeckst von dem Geschenk auch der Osternachricht für dein ganz persönliches Leben. Die Bedeutung der Auferstehung. Ja, wir feiern heute die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und im Grunde ist es wie der Generalschlüssel zu allem, was Gott getan hat. Da gehen plötzlich alle Türen auf. Und kennst du das? Ein Schlüsselbund, da sind so viele Schlüssel, du weißt nicht, schließt er da, dort und am Ende fällt er doch irgendwo, wo du irgendwo hinein willst, einfach der Schlüssel. Und Ostern ist Generalschlüssel. Da geht alles auf. Das ist, was die Bibel uns sagt, dass damit für uns alle Verheißungen Christus Ja und Amen erfüllt sind, auch wenn sie noch ausstehen, auch wenn du sie bei dir selber noch nicht in allem erlebst. Das ist ja auch Ostern und die Hoffnung, dass manches noch aussteht. Aber die Garantie dessen, dass es Wirklichkeit wird, das ist Ostern. Ostern ist die Tür zum Leben. Die Auferstehung ist wirklich die gewaltigste Botschaft der Hoffnung inmitten und gerade trotz und gerade deshalb und deswegen trotz der Widerwärtigkeiten unseres Lebens. Und diese Freude, diese Hoffnung, die dürfen wir feiern. Es ist eine ungebrochene Freude und Zuversicht, dieses Wissen, wenn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Stell dir mal vor, er sagt, du sollst so leben, wie ich auch lebe. Und da merken wir in diesem Leben, da fehlt noch so unendlich viel zu dem Leben Jesu. Aber das ist Zusage Gottes an uns. Ich lebe und so sollst und so wirst du auch leben. Diese Perspektive. Und allein diese Perspektive löst in unserem Leben doch enorm viel aus. Also wenn du eine Vorfreude hast, dann ist es ganz egal, wie lange diese Freude hin ist, oder? Es ist doch etwas Gewaltiges, sich auf etwas zu freuen. Katharina und Michael freuen sich auf ihren Urlaub, der ist nicht mehr so lange hin, das ist nur noch bis in Mai. Du sagst, mein Urlaub, der ist noch lange, vielleicht habe ich dieses Jahr gar keinen geplant, vielleicht hast du auch gar keinen, dann machst du irgendwann bei Gott mal Urlaub, wie auch immer. Also manches kann ja lange hin sein. Aber das Erwarten ist etwas, was im Hier und Jetzt schon eine gewaltige Kraft und Dimension der Hoffnung und der Zuversicht auslösen darf. Das ist Hoffnung. Das Kreuz allein, Karfreitag, Kreuzigung, das Kreuz allein wäre ein trostloser Ort. Ein Platz, wo alle Hoffnungen zu Grabe getragen worden wären, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Jesus wäre tot und damit wäre alles bedeutungslos. Ja, am Kreuz, da trägt Jesus stellvertretend unsere Schuld und Sünde. Er nimmt alles auf sich, er stirbt, damit wir unter der Last der Sünde nicht mehr leiden und daran nicht zugrunde gehen müssen, dass wir nicht sterben müssen. Das ist das Kreuz. Aber weil Jesus Christus Gottes Sohn ist, der Lebensfürst, deshalb bekennen die Apostel, in Apostelgeschichte 2, Vers 24 können wir lesen, den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden könnte. Mir gefällt diese Aussage. Es war einfach nicht möglich, Jesus im Grabe zu lassen. Das ging gar nicht. Unmöglich, sagt er. Die Auferstehung Jesus, sie richtet das Kreuz als ein Siegeszeichen auf. Und den kleinen Text müsst ihr jetzt nicht lesen, das wäre eine wirkliche Herausforderung für eure Sehkunst. Das ist auch gar nicht wichtig. Aber dieses Bild, lasst mal dieses Bild auf euch wirken. Und da kann man natürlich alles Mögliche sehen, da kann man ein Segelboot drin sehen, aber ganz viele sehen darin was? Ein Kreuz. Und dieses Kreuz ist aufgerichtet in Dubai. Und es gibt es ganz viele, die gesagt haben, das Haus muss wieder weg, weil es ist das größte aufgerichtete Kreuz auf diesem über 300 Meter hohen Hochhaus. Und da steht es. Sichtbar für alle. Und im Grunde ist das, dass Jesus Christus gerade da, wo mitten in allen Wiederkehrwertigkeiten, mitten in allen Situationen, wo Menschen auch sagen, was soll denn das? Da ist das Kreuz aufgerichtet, weil es ein Siegeszeichen ist. Und in diesem Querbalken, da ist ein Restaurant, da kann man sich also Gutes tun, aber nur Gutes für den Magen. Und wisst ihr, bei Gott, da tut man sich das Allerbeste für seine Seele, weil da kommt meine Seele zur Ruhe, da finde ich alles, was ich brauche. Und so ist es aufgerichtet. Das Kreuz und die Auferstehung sind zwei untrennbare Ereignisse. Und Paulus sagt es auch im Philipper Kapitel 3, da sagt er, dass beides gehört in meinem Leben untrennbar zusammen. Das Kreuz und die Auferstehung, das gehört in meiner Lebenserfahrung zusammen. Und er sagt in Philipper Kapitel 3, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und da beschreibt er dieses Kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis zum Sterben hinein ähnlich werde. Da merken wir, Leiden und Auferstehung, auch das gehört zusammen. Und das merken wir auch in unserem Leben. Auch in unserem Leben hat beides auch seine Bedeutung und seine Berechtigung. Aber am Ende steht immer das Leben, die Auferstehung. Der Glaube an die Auferstehung ist im Bekenntnis des Neuen Testaments etwas nicht Verhandelbares. Es ist eine unverzichtbare Tatsache, dass Jesus wahrhaftig, so wie wir es bekannt haben, er ist wahrhaftig, wirklich, echt und ehrlich auferstanden. Aber dieser Glaube war damals schon angefochten. Und vielleicht ist er auch in deinem Leben irgendwo angefochten. Vielleicht bist du da auch noch gar nicht so an den Punkt gekommen, wo du das für dich selber annehmen kannst. Vielleicht kann ich mit dir eine ganz kleine Reise heute Morgen machen hinein in das Neue Testament. Die ersten Christen hatten mit Zweifel zu kämpfen. Das ist ja doch erstaunlich, oder? Denkst du, Mann, die haben doch das alle miterlebt. Und da liest du die Evangelien, du kannst egal welches Evangelium lesen und da merkst du, dass mit den Osterereignissen, das war denen alles gar nicht so schnell klar. Die hatten unendlich viele Fragen zu dieser ganzen Begebenheit. Und der Apostel Paulus, der verwendet für diese Frage, ist denn Jesus Christus wirklich auferstanden? Für diese Frage verwendet er in seinem ersten Brief, den er an die Korinther schreibt, ein ganzes Kapitel. Das ganze Kapitel 15 widmet er dieser Frage, ja, ist denn Jesus wirklich auferstanden? Denn die Frage hatten die. Und er bringt es auf einen Knackpunkt und sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Viermal wiederholt er das in ähnlicher Weise in diesem Kapitel. Und Paulus schreibt am Anfang des 50. Kapitels, das war so ungefähr 50 nach Christus, also ungefähr 20 Jahre später, nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Also zu der Zeit gab es ja noch Zeitzeugen und da hat er erzählt, also der hat ihn gesehen und der hat ihn gesehen und den Kinder, der hat ihn auch gesehen und dann waren da 500 auf einmal, die haben ihn gesehen und mir ist er ganz persönlich auf dem Weg nach Damaskus auch begegnet. Das war natürlich eine andere Art der Begegnung, aber trotz allem, er verweist sozusagen die Korinther auf diese Zeitzeugen. Denn schon damals war so die Frage, na ist es denn eine Fake News? Ist ja so heute das Thema, gell? Du weißt ja nicht mehr, also du kannst recherchieren, also wem, was glaubst du denn jetzt eigentlich heute noch? Ne? Also im Internet, da steht ja aller möglicher Blödsinn. Nicht nur, aber manchmal. Ne? Und da denkst du, da lese ich, also ich lese zum Glück immer noch die Zeitung, ne? Also ich liebe Zeitung, der vertraue ich noch ein bisschen mehr. Aber man muss ja alles heute doch hinterfragen und so war ja damals nicht alles. War denn das jetzt alles so erfunden? Und diese ernste Frage war damals präsent. Kann man darauf wirklich vertrauen, was die berichtet haben? Vielleicht ist Jesus auch gar nicht auferstanden, dachten da manche. Und dieser Frage geht Paulus nach, wenn er an die Korinther schreibt. Und er sagt, liebe Korinther, also ihr seid in der Möglichkeit, ihr könnt es nachprüfen. Ihr könnt die noch fragen, die genau das erlebt haben, wovon ich euch denn jetzt erzähle. Und deshalb liebe ich auch die ehrlichen Berichte der Evangeliumschreiber, weil sie das einfach nicht umgehen. Wenn es denn jetzt erfundene Geschichten wären, dann hätte man doch die einfach egalisiert und gleichgeschaltet, oder? Also stell dir mal vor, vier Evangeliumschreiber, jeder berichtet aus seiner Perspektive, du brauchst fast eine Doktorarbeit, um das alles zusammenzubringen, dass das am Ende dann auch chronologisch so einfach dir erscheint. Das ist gar nicht so einfach. Für mich ist es aber ein Beweis der Ehrlichkeit dieser verschiedenen Perspektiven auf dieses eine Ereignis. Hätte man es denn erfunden, dann hätten wir einen veröffentlichten, autorisierten Pressetext genommen. So, und das müsst ihr schreiben. Und für mich sind gerade diese Blickwinkel, und die lassen sich synchronisieren, wenn ihr dazu den Text wollt, den kann ich euch liefern, jetzt heute Morgen nicht, aber ich habe ihn auf meinem PC, kann ich euch schicken, und er sagt, ich will mal die Ereignisse chronologisch durch für mich verstehen, weil die Evangelien, das muss man ja wie ein Puzzlespiel zusammenbauen, damit es am Ende dann alles so seinen Platz findet. Aber für mich, wie gesagt, einfach ein Zeugnis der Echtheit und der Ehrlichkeit dessen, was hier beschrieben wird. Denn diese Jünger, die waren ziemlich am Ende. Die zwei, die nach Damaskus war es nicht, das war später. Was war das? Emmaus war es nicht, Damaskus. Damaskus war später. Emmaus, die sagten zu dem, den sie noch gar nicht erkannt haben, obwohl es Jesus ist, ach, das ist ja spannend. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und überdies ist heute schon der dritte Tag, da dies geschehen ist. Wir hofften. Alle Hoffnung dahin. So berichten es die Evangeliumschreiber. Es hat lange gebraucht. Wir haben gelesen, das war für sie wie leeres Geschwätz. Die Auferstehungserfahrung braucht eine persönliche Dimension. Und das ist so dieser Punkt, wo ich dich mit hineinnehmen möchte. Es braucht eine persönliche Dimension. Es braucht eine Begegnung mit Jesus. All die Jünger hatten eine Begegnung mit Jesus. Und das hat ihre Zweifel verwandelt in Gewissheit. Und wir lesen von einem, im Johannesevangelium können wir das lesen, wir lesen von Thomas. Wir lesen von Thomas, dass der an diesem ersten Sonntag, als Jesus den Jüngern begegnet ist, da war Thomas abwesend. Warum auch immer. Aber der war nicht dabei. Das ist wie im Gottesdienst, wenn was passiert und du bist nicht dabei. Deshalb ist es immer gut, da zu sein. Gut, dabei zu sein. Weil hinterher erzählen, das ist immer schwierig. Kennst du das? Da haben Leute was erlebt und die erzählen und denkst, das ist wunderbar. Aber besser wäre es doch gewesen, ich wäre dabei gewesen. Und genauso ging es dem Thomas. Der war da einfach nicht dabei. Stellt euch das mal vor. Und dann erzählen die ihm, also uns ist Jesus begegnet und das hat er gesagt. Und was die erzählen, das erscheint ihm, also der denkt, was die sagen, das ist überzeugend. Kennst du das? Leute, die haben was erlebt, die erzählen das und du spürst irgendwo, die haben was erlebt. Was die da reden, das kann jetzt nicht alles nur erfunden sein. Aber der Thomas sagt, ganz egal, was ihr mir erzählt, mir reicht es nicht. Und geht es nicht manchmal Menschen auch so mit dem Glauben? Du, da kennst du Christen und du denkst, aber diesmal ein bisschen von der Rolle. Ne? Also die sind manchmal schon ein bisschen abgefahren. Also irgendwie, was die erzählen, ich weiß nicht, aber irgendwie scheint da was dran zu sein. Also sonst, die können doch das nicht alles nur für sich erfinden. Aber dir selber fehlt so irgendwo der Zugang dazu. Und so ging es dem Thomas, genauso. Und da sagt er ganz einfach, also erzählt mir, was ihr wollt. Mir reicht es nicht. Weil das, was ihr erlebt habt, das will ich auch erleben. Das ist im Grunde, was er sagt. Also ich bin genauso berechtigt, dieselbe Erfahrung zu machen, die ihr auch gemacht habt. Und von rein vom Reden und Hören sagen, das reicht mir nicht aus. Ich brauche eine persönliche Begegnung. Das brauche ich. Und ich finde, das ist berechtigt. Ich hätte gesagt, da hat Thomas recht. Und in die Geschichte ist der Thomas ja eingegangen und ich finde, das ist, da hat man dem mein Unrecht getan. Ich weiß nicht, ob du Thomas heißt, ne? Aber du musst ja immer, sagen, aber ich bin nicht ungläubig. Das ist ja unfair, ne? Also, ich finde, der Thomas, der hat mehr Glaubensmut. Die anderen, die brauchen ja gar nichts tun, ne? Also, denen ist Jesus ja einfach begegnet. Die haben dann mal irgendwas gesagt, da war er plötzlich da. Und er sagt, also, hey, aber ich will eine Begegnung haben. Und da merkst du, da steckt ja ganz viel Mut drin. Also für mich ist der Thomas ein echter Glaubensheld. Und wenn du Thomas heißt, dann bist du auch einer. Ja, ich habe einen guten Freund, der heißt Thomas, und das ist auch ein Glaubensheld. Er wollte eigentlich nicht mehr, nicht weniger als die anderen. Er war auf der Suche nach Jesus. Aber kennst du das auch? Manchmal verpasst du eine Gelegenheit. Hast du es im Leben schon mal erfahren, so nach dem Motto, Mann, das ist jetzt vorbei. Das kommt nicht wieder. Hätte ich da nur das gemacht? Wäre ich da nur dort gewesen? Hätte, würde. Es hilft alles nicht. Vorbei. Und gerade in diesem der verpassten Gelegenheit, ich meine, gerade da hinein kommt etwas von der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Wir lesen in diesem Text, ich erzähle ihn einfach, ich lese nicht, wenn ihr wollt, ihr könnt ihn hier mitlesen. Also das sollte euren Augen möglich sein. Meinen ist es möglich, ohne Brille von hinten das zu lesen. Wenn es eure nicht möglich ist, dann müsst ihr vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Also es müsste fast möglich sein, den Text nebenbei zu lesen. Aber sonst könnt ihr nachlesen, Johannes Kapitel 20, kann man den nachlesen. Der ungläubige Thomas, verpasste Chance, 8 Tage vergehen. Und die anderen haben es erlebt und der Thomas noch nicht. Und 8 Tage können manchmal lang sein, oder? 8 Tage können lang sein. Und er ist auf der Suche nach genau derselben Erfahrung. Es passiert nicht umgehend. Vielleicht gibt es auch so in deinem Leben Situationen, wo du denkst, das muss jetzt sofort und gleich und unmittelbar passieren. Nicht immer passiert so. Und wie gesagt, 8 Tage können manchmal lange sein. Und doch passiert's. 8 Tage später lesen wir, nicht am Sabbat, das ist ja auch interessant, sondern am Sonntag, am Tag nach dem Sabbat, da waren sie wieder zusammen, wie eine Woche zuvor. Und jetzt ist der Thomas dabei. Ach, das ist für mich eine gute Sache, oder? Also, wenn du so deine Fragen hast, wenn du sagst, also manches, das leuchtet mir in allem noch nicht so ganz ein, oder du gehst mal durch eine schwierige, echt schwierige Zeit, dann mach eins nicht, bleib nicht bei dir selber. Der Thomas hätte auch sagen können, ja, die haben ihre Erfahrung. Aber da will ich eigentlich nicht dabei sein, denn die erzählt immer nur von ihrer Erfahrung. Das wird mir manchmal zu viel. Nee, er ist dabei. Und als er da dabei ist, so mittendrin ist, da passiert's, da kommt Jesus. Und er sagt zu ihm und zu allen, er sagt, Friede sei mit euch. Was für eine gewaltige Aussage, Friede sei mit euch. Da, wo das innere Herz auch so unruhig ist, manchmal so hin und her geworfen, wie so der Sturm der Zeit, das Meer, die Wellen, da kommt Jesus mitten rein und sagt, Friede. Wir merken, Ostern hat auch was von dieser Dimension des Friedens zu tun, mitten hinein in eine Welt, die so unruhig ist. Und wir empfinden ja immer unsere Zeit, in der wir jetzt gerade leben, das ist das Schlimmste, was es gegeben hat. Weil wir ja da gerade mittendrin sind. Die Welt hat schon dramatische Ereignisse erlebt. Aber die Zeit, in der wir leben, das ist keine einfache Zeit. Aber ganz egal, in welcher Zeit, immer wieder gilt es, Friede sei mit euch. Und dann das Schöne, Jesus wendet sich einem Thomas zu. Und das berührt mich. Er lässt ihn nicht an der Seite. Er wendet sich dem Thomas zu. Und ich glaube, dass das eine große Liebe Gottes ist und die Liebe des Meisters, die Liebe Jesu, dass er sich Menschen zuwendet. Gerade auch denen, die ihre Fragen haben, die ihre Zweifel haben, die einfach Sorge haben, die an gewissen Stellen auch über Punkte nicht hinwegkommen, gerade da wendet sich Jesus uns zu. Und das finde ich so genial. Und er sagt zu ihm: Lieber Thomas, hier bin ich. Sei du nicht ungläubig, sondern gläubig. Er lädt ihn ein, er wirbt um sein Vertrauen. Und Jesus wirbt um unser Vertrauen. Er kann es in der Weise nicht herbeibefehlen. Er kann nur sagen: Vertrau mir, hab Glauben, ich bin's. Und der Thomas kommt zu einem der größten Bekenntnisse, das Jünger abgelegt haben, zur Zeit, als Jesus gelebt hat, indem er sagt: Mein Herr und mein Gott. Und spannend ist ja die Frage, hat er gesagt, also ich möchte genauso, ich möchte seine Wunden fühlen, möchte meine Hand da hineinlegen. Der Text lässt es ein Stück weit offen, ob Thomas das dann wirklich getan hat, ob er das noch gebraucht hat. Ob es nicht einfach gereicht hat, Jesus wahrzunehmen, ihn zu sehen. Und dann sagt Jesus aber was Gewaltiges, und das fordert uns ja heraus. Er sagt in Vers 29, spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, das ist eine Herausforderung, im Glauben zu wachsen, auch wenn wir nicht sehen. Weil es ist ja einfach so, Paulus konnte den Korinthern noch sagen: Naja, ihr könnt noch mal zurückgehen, ihr könnt noch mal mit den Leuten reden. Ja, aber so diese Menschen, die tatsächliche Augenzeugen der Ereignisse waren, diese Gruppe von Menschen, die ist natürlich ausgestorben. Und trotzdem sagt Jesus, es ist die Möglichkeit, glücklich zu nennen, sind die Menschen, die nicht sehen und doch glauben. Was will er damit sagen? Ist es ein Tadel an den Thomas? Ich würde gar nicht mal so sehr meinen, dass es so ist. Ich glaube nicht, dass er ihm einen Vorwurf macht. Es ist mehr für mich eine Feststellung. Alle Apostel, so auch er, hatte das Recht, Jesus leibhaftig zu sehen, ihm zu begegnen. Thomas war nicht schlechter, ungläubiger als die anderen. Jesus sagt auch nicht, seliger sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, die sind glücklicher zu nennen. Er sagt ganz einfach, die Menschen sind auch glücklich, die nicht sehen und doch glauben. Und damit verbindet Jesus den Blick hinein in die Zukunft und sagt: Thomas, es kommt eine Zeit, da werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und da heißt es trotzdem zu glauben. Auch für einen Thomas kam eine Zeit, wo Jesus nimmer da war. Trotzdem glauben, auch wenn er ihn nicht sieht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns Menschen in ganz unterschiedlicher Weise begegnet. Ich glaube, dass Gott dir eine ganz persönliche Begegnung schenkt in deinem Herzen, wo du suchend und offen bist, Gott zu begegnen. Dass auch du eine Begegnung hast mit dem Auferstandenen, nicht in dieser sichtbaren Dimension, aber in dieser Wahrnehmung, da ist der Zuspruch für mich, dass Christus dir zuspricht: Ich bin für dich gestorben am Kreuz, ich habe den Sieg auch über deinem Leben aufgerichtet und du darfst leben, weil ich lebe. Ich bin davon überzeugt, dass es diese persönliche Dimension des Glaubens gibt, sonst könnte ich ja auch nicht glauben. Weil ich hatte jetzt nicht eine sichtbare Begegnung mit Jesus, so nach dem Motto, ich habe ihn gesehen, wie der Thomas ihn gesehen hat. Und trotzdem ist in meinem Leben kein Zweifel daran, dass Jesus Christus lebt. In Hebräer Kapitel 11, da lesen wir: Was ist denn der Glaube? Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Nicht sehen und doch glauben. Vertrauen haben. Es zutrauen, dass Gott das wahrmacht, was er zuspricht. Glücklich, sagt Jesus, sind die Menschen, die so unterwegs sind. Und da merken wir etwas von diesem Glück an Auferstehung, an die Auferstehung Jesu zu glauben, das ist etwas, was unser Leben in eine Glücksdimension hineinbringt. Dieses Wissen, ich darf leben, weil er lebt. Und da merken wir, Auferstehungshoffnung hat was mit unserem Alltag zu tun. Es ist eine Kraft in unserem Alltag. Es ist dieses Wissen, Christus ist gegenwärtig. Da ist Freude, da ist Hoffnung, da ist Zuversicht vorhanden. Und da will Gott uns mit hineinnehmen. Petrus schreibt es in seinem ersten Brief, er sagt, dieser Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Etwas, das lebt, das in meinem Alltag pulsiert. Neues Leben und sichere Hoffnung. Wir glauben an Jesus, Gott sei Dank, nicht nur in und für dieses Leben, sondern Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Hier und jetzt und für alle Zeit in Ewigkeit. Und so will Gott uns heute Morgen auch begegnen. Ja, Jesus möchte dir heute Morgen begegnen. Vielleicht brauchst du eine Thomas-Begegnung. So, wo du denkst, ich habe eine Chance verpasst, dann nimm wahr heute Morgen, er ist da, er gibt dir eine neue Chance. Und er lädt dich ein und sagt, sei du nicht ungläubig, fang an mir zu vertrauen, geh Schritte mit mir. Finde in mir diese Freude und Zuversicht, auch diese Hoffnung, dieses Aufbrechen immer wieder neu. Kreuz und Auferstehen, mitleiden, aber mit ihm auch leben. Ich lade uns ein, dass wir so nochmal persönlich das reflektieren. Wo stehe ich gerade heute Morgen in meiner Begegnung mit Jesus? Ich lade uns ein, dass wir so in eine innere Haltung des Gebets gehen, zu Augen schließen, nochmal das auf uns wirken lassen, dass Jesus Christus, er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das gilt dir heute Morgen, diese Zusage, du sollst leben, weil ich lebe. Das heißt nicht, dass er sagt, du sollst immer ein einfaches Leben haben, aber er schenkt dir Leben, Hoffnung, Zuversicht, auch mitten in den Zeiten, wo es schwierig ist. Da ist er dabei mit seiner Lebenskraft. Und vielleicht geht es dir so wie dem Thomas, dass du sagst, also ich brauche so eine persönliche Begegnung mit Jesus. Und es kann immer der erste Schritt sein, den wir machen dürfen. Ein Schritt hin zu Jesus. Vertrauensschritt des Glaubens. Und ihn annehmen. Jesus Christus, er ist für jeden Menschen gestorben am Kreuz. Und die Bibel sagt, wo wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Erlöser, dann schenkt er uns auch Vergebung unserer Schuld und Sünde. Und er fängt in uns neues Leben an durch seinen Geist. Vielleicht sind Menschen heute Morgen hier in unserer Mitte, die so diesen ersten Schritt zu Jesus noch gar nicht gemacht haben. Und wenn du heute Morgen so sagst, Jesus, ich will dir begegnen, ich will dich annehmen als den Herrn meines Lebens, als den, der für mich gestorben ist und für mich auferstanden ist, ich will mit dir leben. Wenn du so einen ersten Schritt machen willst, dann lade ich dich von Herzen dazu ein. Ich will dich einfach fragen gleich, ob du deine Hand heben willst. Dann darfst du das tun als Zeichen vor Gott und er sieht es. Ich möchte bitten, dass wir unsere Augen geschlossen halten, dass niemand umherschaut, weil es eine ganz persönliche Sache ist zwischen dir und Gott und ich möchte gerne für dich beten. Und sei einfach mutig und wenn du empfindest, ja, ich will Ja sagen zu Jesus, zu seiner Vergebung, zu dem, was er am Kreuz für mich getan hat, zu einem ersten Schritt des Glaubens beginnen, dann lade ich dich ein, dass du deine Hand hebst. Ist jemand da, der das heute Morgen bekennen möchte? Jesus, ich will den ersten Schritt mit dir gehen. Ja, danke. Jesus sieht deine Hand. Er sieht dein Bekenntnis heute Morgen. Vielen Dank. Ja. Danke, Jesus. Ja, vielleicht können wir miteinander beten, gemeinsam so ein Gebet sprechen, auch der Übergabe. Und ich lade uns ein, dass wir als Gemeinde mitbeten. Auch es denen leichter machen, die heute Morgen auch so ihre Hand gehoben haben. Herr Jesus Christus, Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich und meine Sünde gestorben bist.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich und meine Sünde gestorben bist.
Und dass du auferstanden bist und dass du lebst.
Und dass du auferstanden bist und dass du lebst.
Herr Jesus Christus, ich nehme dich an als den Herrn meines Lebens. Bitte vergib du mir meine Sünde.
Bitte vergib du mir meine Sünde.
Und nimm du mich an als dein Kind.
Nimm du mich an als dein Kind.
Danke, Herr, dass du mir vergeben hast.
Danke, Herr, dass du mir vergeben hast.
Und dass ich dein Kind sein darf.
Und dass ich dein Kind sein darf.
Und dass ich dir gehöre.
Und dass ich dir gehöre.
Amen. Ja, es ist Freude im Himmel, wenn Menschen so eine Entscheidung für Jesus treffen. Da ist Freude auch in unserem Herzen. Gott segne dich und gebe dir einfach den Mut, daran ganz festzuhalten, dass er dich annimmt. Ich möchte noch mal so weitere Stille haben, wo wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, darüber nachdenken, wo stehen wir, wenn es um Jesus Christus geht? Weil Auferstehung und Hoffnung ist etwas, was in unseren Lebensalltag hineinwirkt. Ausgerichtet sein auf den Auferstandenen ist etwas, was dir in deinem Leben Kraft gibt. Du bist vielleicht mutlos heute Morgen, bist irgendwo resigniert. Ja, vielleicht geht es dir auch so, ich habe eine Chance verpasst. Dann nimm du wahr, dass Gott heute Morgen da ist, dir eine ganz neue Chance zu geben, ganz neue Dinge für dich zu öffnen. Ich möchte auch in der Richtung nochmal beten. Herr, danke, dass wir dich erleben als einen Gott, der einfach lebt und der uns Hoffnung schenkt. Und danke, dass Auferstehung eine Botschaft ist, die nicht einfach nur unseren Kopf erreicht, sondern unser Herz erreichen darf. Unser Herz fröhlich und zuversichtlich machen kann inmitten den irdischen Auseinandersetzungen auch unseres Lebens. Und du kennst jeden Einzelnen von uns, du weißt, wo wir manchmal so durchgehen und vielleicht gerade auch drinstecken. Und ich will dich bitten, dass die Dimension deiner Auferstehungsfreude, deines errungenen Sieges, Herr, deines Triumphes mit deiner Auferstehung, dass diese Lebenskraft auch unser Leben durchdringt in unserem Alltag. Danke, Herr, für lebendige Hoffnung. Und die hat einen Namen und das bist du, Herr Jesus Christus, und dich bekennen wir. Amen.